Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright, Leute, es geht in die neue Folge des Podcasts und es ist ja fast schon jetzt mittlerweile ein Motiv geworden, dass wir hier mit Basketball mehr am Hut haben. Und dieses Thema will ich heute ein bisschen mehr aufrollen und habe mir dazu, ja, einfach mal den deutschen Meister oder einer der deutschen Meister geschnappt. Also erstmal herzlich willkommen an Tommy Kleppeis aus Ulm. Hi, Tommy.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Leute, also ich vielleicht, oder ihr hört es vielleicht, meine Begeisterung. Ich freue mich natürlich sehr, auch jetzt mal ein paar Sportler aus anderen Sportarten, jetzt außer den Langhantelsportarten, die wir ja oftmals hier haben, zu begrüßen. Die Folge mit Bennett Hund habt ihr ja auch schon gefeiert, habt mir sehr, sehr gutes Feedback gegeben und da dachte ich mir, wir müssen auf jeden Fall vielleicht dieses Themengebiet noch ein bisschen aufrollen. Und ja, zu Tommy haben wir eine ganz witzige Verbindung, denn unser Mitarbeiter Patrick kannte Tommy schon und ich kannte Tommy vorher nicht, kam aber auf Tommy und im Endeffekt hat sich irgendwie alles so ergeben. Also es ist sehr, sehr schön, dass wir heute so zusammengekommen sind und ja, Tommy hat mit Sicherheit einiges zu erzählen über seine Karriere, über Basketball im Allgemeinen. Und ich glaube, wir starten erstmal so, Tommy, dass du ein bisschen was über dich erzählst, einfach so. Ein bisschen, wo du herkommst und ja.
Sehr gerne. Also ich bin Tommy Kleppers, bin 32 Jahre alt und bin jetzt Basketballspieler bei Ratio Farm Ulm aktuell. Es ist mein viertes Jahr bei Ulm. Davor war ich in Braunschweig Basketballspieler. Und habe da auch Patrick kennengelernt, weil wir eben gemeinsam zu der Zeit da waren und auch gemeinsame Freunde in Braunschweig hatten. Und ich bin ursprünglich aus Österreich, habe also in Österreich angefangen, Basketball zu spielen. Ich glaube, man hört es ein bisschen. Also es ist nicht mein originaler österreichischer Akzent, aber das ist so das eingedeutschte Österreichisch, das ich in den Konversationen mit den Deutschen und also meine Interviewsprache so ein bisschen. Ja, ich bin in Güssing, in einem kleinen Ort in Österreich aufgewachsen und habe dort angefangen, Basketball zu spielen. Und das Highlight da waren so Nachwuchsmeisterschaften mit meinen besten Freunden, mit denen ich es dann auch geschafft habe, in der österreichischen Bundesliga zu spielen und cool. Auch österreichische Meisterschaft zweimal gewonnen habe hintereinander. So, das war emotional ein wahnsinniger Höhepunkt auch für mich. Und dann ging es, nachdem in Güssing der Hauptsponsor finanzielle Probleme bekommen hat und der Verein in Konkurs gegangen ist, musste ich mir was Neues suchen und habe dann die Chance im deutschen Basketball bekommen und habe mich jetzt die letzten Jahre halbwegs durchsetzen können und ja, bin letztes Jahr mit dem Titel mit Ratio Farm Ulm war natürlich ein Höhepunkt in der Karriere, was auch emotional ganz schön war und großartiger Moment. So, das ist ganz kurz zusammengefasst meine Basketballgeschichte.
Deine Bio. Was ich ganz eindrücklich finde an der, das ist mir jetzt gerade gekommen, als du so erzählt hast, denn ich habe manchmal das Gefühl, Leute wollen heutzutage so unheimlich schnell, unheimlich viel. So, und wir reden ja jetzt von einem Zeitraum von, sagen wir mal, von der österreichischen Meisterschaft bis zur deutschen Meisterschaft. Da reden wir von einem Zeitraum von bei dir so zwischen 7, 8 Jahren.
Ja, also der letzte Meistertitel war 2015. Und jetzt der neue war 2023, also genau 8 Jahren. Vom ersten Meistertitel in Österreich sind schon 9 Jahre her.
Genau, und was ich jetzt so ein bisschen damit auch vielleicht den Leuten mitgeben will, die hier, egal ob das jetzt sportliche Ziele, berufliche Ziele, dass man jetzt vielleicht sich irgendwo selbstständig macht, ein neues Projekt anfängt, was ich jetzt mit dir gemeinsam den Leuten immer mitgeben will, das ist auch so ein bisschen eine Message, und zwar dieses Dranbleiben an einem Projekt, an einem Ziel, an einem Traum. Tommy, sag den Leuten ein bisschen was, dass es dauert, dass man ganz viele Ups and Downs hat.
Ich glaube, der beste Spruch oder den man vielleicht da am häufigsten hört in dem Zusammenhang ist, it's a marathon, not a sprint. Viele sehen Erfolg und alle Sachen, die damit zusammenhängen, als ein Sprint. So, da vorne ist das Ziel, 100 Meter. Ich gebe alles, was geht, auf diese 100 Meter. Und ja, dahinter weiß ich dann, habe ich es geschafft oder nicht. Also habe ich die beste Zeit oder habe ich sie nicht. Und viele verstehen dann nicht, dass hinter dem Ziel, was man sich selbst steckt, dass da noch 42 Kilometer weiter zu laufen geht, theoretisch. Ja. Und dass ich einfach noch unzählige von diesen, unter Anführungszeichen, Sprints hintereinander rein muss und erst dann wirklich am Ende etwas, was ich gar nicht mehr sehe, dort erst abrechnen kann und dort erst dann wirklich weiß, habe ich mein Ziel erreicht, bin ich dort, wo ich hin wollte. Ich habe irgendwann einen Podcast gesehen, wo ich ein wunderschönes Gleichnis auch da gesehen habe. Geht in eine ähnliche Richtung, wo es war so die Story von A Horse and a Boy, wo ein Junge auf einem Pferd sitzt und vor einem Wald steht. Und das Pferd sagt so, okay, wir gehen jetzt durch den Wald. Und der Junge sagt, aber ich weiß nicht wohin, wie soll ich durch den Wald kommen? Also ich habe keine Chance, ich sehe nicht das andere Ende. Aber siehst du deinen nächsten Schritt? Und dann sagt das Kind, ja. Und dann sagt das Pferd, then take this. Also just take only the step that you can see. Aber wissentlich, dass es dahinter trotzdem weitergeht. Und so, das ist halt so dieses Gleichnis, diese zwei Gleichnisse, was ich da ein bisschen nehme. Man muss auch immer wissen, dass das Ganze ein langer Prozess ist und nicht ein kurzer Sprint, wo ich in 100 Metern genau weiß und meine Belohnung bekomme, sondern in 100 Metern weiß ich vielleicht, habe ich jetzt heute diese eine Sequenz gut gemacht. Dann, das weiß ich. Das ist so das kurze Feedback, was ich bekomme. Aber on the long run muss ich diese 100 Meter noch 1000 Mal laufen, um zu verstehen, werde ich es schaffen, dorthin zu kommen, wo ich hin will oder nicht.
Das ist so eine eindrückliche auch Darstellung einfach von dem Ganzen, was man jetzt einfach projizieren wollte, dass die Leute einfach auch dranbleiben sollen. Und man muss jetzt mal, also das ist vielleicht mein letzter Take, das ist nicht zu emotional, was jetzt gerade wird, aber mein Take dazu noch ist, oder ergänzend vielleicht dazu ist, man hört oftmals von Leuten, jetzt zum Beispiel bei dir ist es jetzt so, ich höre jetzt von dir im Prinzip zum ersten Mal in diesem Jahr. Du bist aber schon seit 10 Jahren professioneller Basketballspieler und bist dann jetzt erst deutscher Meister geworden. Manchmal kommt dieser Durchbruch auch vielleicht ganz unerwartet und viel später, als man denkt. Vielleicht kommt er auch manchmal früher. Aber in jedem Fall muss man so lange durchziehen, bis man es schafft. Vielleicht schafft man es auch mal nicht, auch in Ordnung. Aber der Durchbruch kommt irgendwann und die meisten Leute, die irgendwann mal bekannt werden, ihr wollt gar nicht wissen, wie lange die schon nicht bekannt waren. Und das ist halt
Allerdings.
das Wichtige, was wir mitgeben können. Wow, jetzt haben wir jetzt auf jeden Fall eine gute
Ja.
Message schon am Anfang des Podcasts
So.
abgeschlossen. Das ist sehr, sehr gut. Ja, also vielen Dank, Tommy, für deinen Take dazu auch nochmal. Es hat sich herausgestellt, dass wir, als wir mit Bennett gesprochen haben, hatten wir ein bisschen über Rollenverteilungen, auch so im Basketball und verschiedene Positionsgruppen und vielleicht auch teilweise so ein bisschen die Psychologie dahinter. Erzähl uns mal was, weil du bist ja witzigerweise, genau wie Bennett, auch ein Aufbauspieler.
Ja. Also Bennett ist noch mehr der Einser, Point Guard, mehr oder weniger. Ich bin in meiner Karriere zwischen 1 und 2 hin und her gewechselt und so ein bisschen auch in die Rolle des Shooting Guards mehr reingedriftet. Boah, Psychologie ist ein riesiges Thema im Sport. Auch wie du eben sagst, die einzelnen Positionen, jede Position unterschiedlich. Als Aufbauspieler meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man kommunikativ und vokal ist, also dass man gut Leute ansprechen kann, dass man weiß, wie man verschiedene Mitspieler ansprechen muss, wie man deren Knöpfe drückt, wie ich einen jetzt aufweck oder wie ich einen da abhole, wo er gerade ist. Sagen wir mal, das ist ein selbstkritischer Spieler, dass ich den eher aufbaue. Andere Seite, das ist einer, der braucht so ein bisschen Wut oder muss getriggert werden, dass ich dem anders irgendwie push und versuche, so unter die Arme zu greifen. Das ist meiner Meinung nach so die Hauptaufgabe von einem Aufbauspieler, aber generell von einem Führungsspieler, meiner Meinung nach. Ja, und
Du
da,
hast.
also da kommt halt richtig viel dann in der Saison verschiedenste Sachen eigentlich auf einen zu.
Wir werden den Punkt später nochmal aufgreifen, denn ich habe ein ganz spannendes Video von dir gesehen gestern oder vorgestern kam das raus, wo du ein Interview gegeben hast, ein bisschen zu dieser Aufgabe des Führungsspielers auch im Sport in der Mannschaft. Das heißt, so ein bisschen die Bewandtnis, glaube ich, ist davon ja, dass du ja seit diesem Jahr auch Kapitän geworden bist.
Ja, im letzten Jahr, mit Anfang letzten Jahres bin ich Kapitän geworden und war das in Braunschweig auch schon und hatte dadurch irgendwie eine super Möglichkeit. Ich war 2 Jahre in Braunschweig Kapitän, bin dann nach Ulm gewechselt, wo Per Günther, Basketballlegende in Ulm, Kapitän war, wo ich dann wieder so einen Schritt zurück machen konnte und ihm einfach unterstützen, ihm unter die Arme greifen konnte, aber nicht als so der Kapitän unter Anführungszeichen vorangehen musste. Auf der anderen Seite sage ich auch immer gleichzeitig, dass die Kapitänsrolle vielleicht nach außen hin mehr öffentlichkeitswirksam ist, als sie innerhalb der Mannschaft ist. Innerhalb der Mannschaft hast du so Führungsspieler, viele auf ähnlichem Niveau, wo jetzt nicht einer so die Kapitänsmütze aufhat und jeder sagt, ah, das ist Kapitänsthema, sondern du hast einfach drei, vier von den Führungsspielern, die alle manchmal ein Wort sagen, vielleicht ja, jetzt den richtigen Anstoß geben und solche Sachen machen. Da ist nicht einer der einzige Kapitän, meiner Meinung nach.
Das ist auch wieder ein wichtiger Punkt eigentlich, den man so ein bisschen übermitteln kann. Jetzt nicht nur an Leute, die hier zuhören, die vielleicht selber Mannschaftssportler sind, vielleicht auch wichtig für, wie ich in meinem Job vielleicht im Team fungiere. Und zwar, ich glaube, Leute, die es richtig gute Leader auch ausmacht, sind auch Leute, die wissen, dass sie an welchem Moment sie zurückstufen müssen und andere Leute vielleicht in den Vordergrund treten lassen müssen. Und da ist es so, ich muss jetzt auf den Punkt kommen, ich wollte mir sie später aufheben, aber jetzt kommen wir einfach schon in diese Richtung. Du hast ja auch ganz spannend in diesem Videoausschnitt gesagt, dass es für dich super toll ist, dass du um dich herum so einen Supporting-Cast an Spielern hast, die einfach wissen, wie, sagen wir mal, der Hase läuft, dass sie wissen, wie funktioniert unser Sport, wie wichtig es ist, sich einzuschalten. Und ja, vielleicht, ich hätte gerne das einfach, dass du so ein bisschen deine Meinung vielleicht dazu gibst, so über dieses Thema Führungsspieler. Wie sehr muss ich ein Führungsspieler sein und das an mich reißen? Wie sehr kann ich auch abgeben?
Ich glaube, dass dieses an sich reißen immer schlecht ist. Also ich glaube, egal um was jetzt geht, das ist politisch, im Team, im Sport, wenn jemand zu sehr versucht, diese Rolle zu nehmen und immer danach strebt und die ganze Zeit, und der will immer was sagen und der will immer vorne weggehen, ich glaube, dass das bei Mitspielern nie gut ankommt. Das wirkt vielleicht für eine Woche, für einen Monat, vielleicht für zweimal, aber wenn einer 2 Monate lang die ganze Zeit vorangeht, immer redet, du hast den die ganze Zeit in deinem Ohr, immer pusht er dich, wenn du müde bist, wenn du schlecht drauf bist, du hast einen schlechten Tag, der ist die ganze Zeit in deinem Ohr, sagt, ja, mach das, mach das, mach
Das kann
das.
nerven, ja.
Das nutzt sich so schnell ab und wird dann so schnell zu einem überflüssigen, nervigen Typen, egal ob Mann oder Frau, der dann einfach, der dich nicht mehr richtig abholen kann. Das ist abgenutzt und du denkst, ja, der geht mir einfach nur senken. Und das funktioniert einfach nicht. Und da habe ich dann auch gelernt, über mehrere Jahre hinweg, dass man nicht immer so der perfekte Mitspieler sein muss, der immer zeigt, so, ich bin als Frühester in der Halle, ich gehe als Letzter nach Hause, ich werfe extra, ich mache extra Krafttraining und ich kann dir deshalb sagen, sei da, mach das, tu das. Sondern, dass man Spieler versucht, viel besser menschlich zu verstehen. Das ist für verschiedene Spieler in der Mannschaft verschiedene Bezugspersonen auch gibt. Wir hatten letztes Jahr mit Brandon Paul einen Amerikaner, der eine super Verbindung zu Josh Hawley hatte, der ein jüngerer Amerikaner ist. Das heißt, wir hatten einen Veteran American und einen eher jüngeren. Der hatte eine super Verbindung zu dem. Wenn jetzt bei Josh irgendwas nicht so gut lief, wie wir uns das vorgestellt haben, dann bin nicht immer ich hingegangen und habe ihm gesagt, das und das, sondern Brandon hat dann selbst gemerkt, so, okay, den muss ich heute motivieren, den muss ich abholen. Bei dem läuft es nicht so gut. Dann zu einem anderen Mitspieler hat vielleicht Karim eine bessere Verbindung, weil er mit dem dreimal die Woche Karten spielt zum Beispiel. Oder weiß ich nicht, weil er mit dem auf der PlayStation mal mit ihm gespielt hat oder solche Sachen. So, es gibt verschiedene komplexe Verbindungen in der Mannschaft. Und ich finde es dann immer super und ich liebe es einfach auch zu sehen, wenn dann Robin Christen war so ein Spieler. Der wusste, okay, heute läuft es bei der Mannschaft nicht, jetzt muss einer was sagen. Und der ist dann manchmal zu mir hin und hat gesagt, sag's heute du oder sag ich was? Und wir haben uns dann abgesprochen und gesagt, nee, nee, mach du mal, weil ich habe jetzt schon dreimal, also letzte Woche musste ich mal laut werden. So, heute mach du. Und das hat mit ihm gemeinsam auch sensationell funktioniert. Und manchmal ist halt so ein bisschen Good Cop, Bad Cop, manchmal muss der eine ein bisschen schroffer sein und der andere geht dann hin zu ihm und holt ihn ab. Aber ja, das ist ganz komplexes Gefüge und wenn man dann Leute wie Robin Christen, Karim Jarloh, Philipp Herkenhoff um sich rum hat, Brandon Paul, dann helfen die einem extrem und dadurch festigt sich natürlich auch diese Führungspersönlichkeiten, alle gemeinsam unterstützen sich dadurch, weil sie einfach nicht immer vorangehen und voranpeitschen und die ganze Zeit im Ohr sind und negativ bei den Mitspielern sind, sondern weil einmal der eine, dann kann der andere positiver zu ihm sein. Und das ist ein viel besseres Mannschaftsgefüge und viel, viel positiver. Und ich denke auch, dass im geschäftlichen Sinne genauso ist bei Firmen. Und ja, deswegen bin ich der Meinung, dass Leute, die diese Macht viel zu sehr haben wollen und an sich reißen wollen, nicht das Richtige machen.
Ihr wollt wissen, was einen Profi in seinem Segment irgendwo ausmacht? Tommy hat es gerade definiert. Und zwar, dass man in der Lage ist und fähig ist, in manchen Situationen sich rauszunehmen, in manchen Situationen einfach wieder so Gas zu geben, an der Stelle, wo es eben wichtig ist. Also das war eine ganz tolle Aufzählung einfach oder an dem Beispiel einfach jetzt im Mannschaftssport zum Beispiel, kann man aber transportieren auf alle möglichen anderen Bereiche, dass man eben in der Lage sein muss, seine Rolle in dem Moment, manchmal ist vielleicht seine Rolle in dem Moment einfach nur der Zuhörende, obwohl du vielleicht der Boss oder der Captain oder der Coach, der Head Coach bist. Das ist super interessant. Und ein Punkt, den du noch gesagt hast, finde ich auch super interessant, den wir vielleicht noch ganz gut aufnehmen können. Und zwar, wie sich der Sport so ein bisschen verändert hat. Und zwar hast du gerade das Beispiel gebracht, so wie oft man im vorher da ist, länger bleibt, wie auch immer. Ich glaube, früher oder vor noch gar nicht so allzu langer Zeit hat sich immer definiert, ein wahrer Leader ist der, der morgens um 5 gefühlt im Gym ist und aber auch als letztes geht. Das wurde dann nur über diese Zeitkomponente definiert. Und heutzutage hat sich halt, das wie du schon gesagt hast, eine Mannschaft ist viel komplexer geworden. Viel mehr Leute aus verschiedenen Ländern, verschiedene Kulturen, verschiedene Arten, wie man Basketball spielt oder jetzt in dem Fall eben Basketball, treffen aufeinander. Es geht nicht mehr einfach so, dass man sagt, der ist der Leader, der am frühesten da ist und am spätesten geht.
Genauso ist es. Kobe hat da was Schönes dazu gesagt, glaube ich. Er meinte, es geht nicht darum, wie viele Reps du drinnen, also wie viele Repetitions du machst, sondern bei wie vielen Repetitions deine Mind present ist. Also bei wie vielen Repetitions bist du wirklich anwesend und vollkommen fokussiert. Und ich bin jetzt einer, der eher ein Werfer von außen ist. Das heißt, so meine Stärke ist der Wurf. Es macht keinen Sinn, am Tag 1000 Würfe, also sich aufzuschreiben, 1000 Würfe werfe ich und so, das ist das Ziel und dann werfe ich jeden Tag 1000 Würfe. Dann erst einmal wird irgendwann wahrscheinlich die Schulter kaputt sein, weil es ein bisschen zu viel ist. Und zweitens, ja, dein Wurf wird vielleicht besser, aber es ist viel besser, du wirfst 200 Würfe und diese 200 voll konzentriert, mit bestem Intent und Fokus und kriegst dann einfach viel mehr raus, als wenn du dich hinstellst und 1000 Mal nach 600 Würfen fällt dir fast der Arm ab und dann wirfst du noch die 400, so dass du irgendwie auf deine 1000 kommst. Macht wenig Sinn, also Qualität vor Quantität.
Es ist übrigens gerade, als du erwähnt hast, dass dieses sein Mind auch dazu quasi schon mal darauf vorbereiten, zu jeder Wiederholung, dass das alles eben passt, da ist mir sofort spontan irgendwie aufgepoppt. Da gab es doch damals diese so eine Doku von LeBron, wo er irgendwie trainiert in der Halle und so weiter. Aber der Typ war fokussiert während diesen Trainingseinheiten. Also egal, was er da gemacht hat, ob das jetzt nur Resistance-Training war oder normale Würfe, irgendwie Dribbling und so weiter. Du hast gesehen, das war einfach ein Sportler, der zu 100% das gerade in seinem Mind hatte, in seinen Gedanken, was er, also das war krass. Also, und vielleicht auch ganz guter Übertrag noch ganz kurz zu der Frage, was, also so Mind-Muscle-Connection ist ja jetzt etwas, was auch im sportwissenschaftlichen Sinn jetzt die letzten Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte ein bisschen mehr aufgepoppt ist. Es gibt eine ganz interessante Studie, die letztens gerade auch mal das belegt, was du auch gerade gesagt hast. Und zwar, da ging es bei der Studie darum, wie sehr man zum Beispiel Social Media Konsum vor dem Training messen kann, in wie gut die Bewegungsqualität bei Schwimmern war das damals, sich ausgewirkt hat. Das Witzige war, die Ergebnisse der Studie waren, dass sich an den Zeiten gar nicht so viel verändert hat, aber die Videoaufnahme der Technik ist komplett auseinandergegangen. Also die Leute, die weniger Social Media, weniger Ablenkung, mehr Mind Awareness quasi hatten auf ihr Training und auf ihre Bewegung, haben ihre Bewegungsmuster und Schemata signifikant verbessert.
Wahnsinn, sehr interessant. Es
Ja.
gibt eine Studie auch zum mentalen Training, wo sie College-Athleten Freiwürfe werfen haben lassen und die drei Gruppen gemacht haben. Die eine hat nur Freiwürfe geworfen, die andere hat, also das ist mehr in Richtung Visualisierung, aber auch ähnlich, einfach um die Power der, also die Kraft der Vorstellungen und Visualisierung zu sehen. Also eine Gruppe nur Freiwürfe werfen, andere halbe Zeit Freiwürfe werfen, halbe Zeit visualisieren, wie ich Freiwürfe werfe und mich hundertprozentig darauf kon zu konzentrieren und andere Gruppe nur Visualisierung. Und nach, ich weiß nicht, wie lang genau die Zeit jetzt dieser Studie war, haben sie dann getestet, wer seinen Freiwurfprozentsatz am meisten verbessert hat. Und die Mannschaft, die Gruppe, die halbe Zeit visualisiert und halbe Zeit geworfen hat, war um Ecken besser als die, die nur geworfen hat und als die, die nur visualisiert
Ja.
hat. Sehr interessant, dass man diesen Mix und diese Vorstellung und was die ein Muscle Connection eben, wie wichtig die ist.
Ist auch vielleicht ein guter Ratschlag für alle, die, auch wenn jetzt hier sind ja auch viele Leute, die zuhören, die Amateursportler, Semi-Amateursportler oder wie auch immer sind. Es beschneidet euch auch so ein bisschen vielleicht in eurer allgemeinen Trainingsqualitäten, vielleicht auch in eurem allgemeinen Leistungsoutput, wenn ich jetzt nicht mit 100% zum Training gehe, weil gehe ich vielleicht eher viermal ins Training mit 100%, ist das besser als sechsmal mit 80. Solche ja. Geschichten zum Beispiel, dass man das auch ein bisschen mehr nochmal in den Fokus rückt. Also das sind ganz neue, das sind ganz eigene Themensegmente, wo man wirklich nochmal komplett einen kompletten Podcast drüber machen könnte. Also sehr interessantes Gebiet. Vielleicht dazu nochmal ganz kurz, kann man ja auch ein bisschen den Übertrag machen im Sinne von Qualität und wie gut spielt man. Du bist ja auch Teil oder zumindest gewesen der Nationalmannschaft. Das habe ich nicht ganz aus meinen Dokumentationen rausgelesen. Du hast ja auch die deutsche Staatsbürgerschaft, bist aber für ja. Österreich an den Start gegangen. War ich da richtig?
Ja, genau. Ich habe seit dem Unter-16-Nationalteam für Österreich gespielt und habe dann bis letztes Jahr habe ich auch noch gespielt. Und dann habe ich, weil jetzt angefangen hat, dass man in Nationalteam-Fenstern während der Saison Nationalteam-Spiele ja. macht und wir mit dem Eurocup über 60, manchmal 70 Spiele gespielt haben pro Saison, musste ich in der letzten Saison so ein bisschen mich rausnehmen und sagen, ich muss mehr auf meinen Körper achten, was auch wirklich gut gewirkt hat und ich mich körperlich dadurch um einiges jetzt besser auch fühle.
Ja.
Deshalb habe ich in diesem Fenster jetzt nicht mehr gespielt. Wie es in Zukunft ist, das wird erst besprochen. Also ich bin jetzt noch nicht offiziell zurückgetreten oder irgendwas. Ja. Aber ja, ich spiele fürs österreichische Nationalteam.
Das ist wieder das nächste sportwissenschaftliche Thema, das man natürlich mal aufrollen muss. Und das ist der Gesamtload an oder Intensität, das Load an Spielen in nicht nur im Basketball, das geht ja mittlerweile auch im Handball ist das ähnlich. Also da spielen die Leute ja auch mindestens zweimal die Woche, sobald man irgendwo international vertreten ist, haben auch eine In-Season immer EM und WM und die ist sogar auch jedes Jahr. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Ist die jedes Jahr?
Nee, die sind alle 2 Jahre. Hast du ein großes Ereignis
eigentlich? So ein Wechsel, genau.
Also jetzt ist halt so, weil die Folge durch Corona verschoben wurde und dann war jetzt WM und also EM und WM hintereinander, aber normalerweise ist Pause.
Themengebiet Trainingsload, Recovery und so weiter, Protokoll. Vielleicht kannst du mal ein bisschen aus deiner Erfahrung, weil hier sind oftmals auch Leute schon bei uns gewesen, die erzählt haben, so auch die Individualsportler, es geht in Season oftmals nur noch um ein reines Leistungslevel erhalten, versuchen, dass es nicht besser wird oder nicht schlechter wird, sorry. Vielleicht kannst du ein bisschen was aus deiner Erfahrung erzählen, so Training, Spiel und so weiter, Behandlung. Wir drehen uns da die ganze Zeit nur im Kreis. Wir wollen hoffentlich nicht schlechter werden.
Ja, also es ist ähnlich leider. Die Phasen, wo man, also vor allem ist der Athletiktrainer der Ansprechpartner auch dafür. Die Phasen, wo man schneller werden kann, gibt es während der Saison eigentlich gar nicht. Und wenn, dann musstest du eben auf diese Nationalteam-Windows warten, weil da die einzige Möglichkeit war, wo du 7 Tage oder 8 Tage am Stück kein Spiel hattest. Wenn du aber beim Nationalteam warst, dann Pech. Dann hattest du da 2 Spiele und dementsprechend auch Reisestrapazen dazwischen. Und das war eben, wie gesagt, dann auch einer der Gründe, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt über 30, ich brauche diese 7, 8, 9 Tage, wo ich vom Load-Management her vielleicht ein bisschen Sprints machen kann, Kraft nochmal pushen kann, wo ich wirklich dann Reize setzen kann, die mich dann für den Rest der Saison wieder vorbereiten und ein bisschen athletisch wieder ein bisschen zurück aufs Ausgangsniveau bringen,
ja.
weil ich während der Saison schon so viel mehr oder weniger verloren habe an Spritzigkeit, an Power. Und ja, wir gehen in die Saison rein und sagen eigentlich, so alles, was du in der Offseason erarbeitet hast, an Kraft und Explosiveness, das wollen wir versuchen zu erhalten. Das ist das Ziel.
Kannst du uns mal vielleicht, also hier sind bestimmt viele Leute dabei, die das interessieren würde, jetzt im Sinne von Krafttraining, Athletiktraining, wie oft macht ihr reines Krafttraining in der Woche noch aktuell?
Also wir haben jetzt, dadurch, dass wir letzte Woche also on the road waren und viel unterwegs waren, hatten wir diese Woche nur 2 Einheiten.
Mhm.
Unser Athletiktrainer ist aber der Meinung, dass wir fangen jetzt an, diese Saison After-Game-Workouts zu machen, damit wir mehr Load reinbekommen können. Das heißt, wenn ein Spiel vorbei ist, versuchen wir danach noch ein paar Mal schwere Übungen für die Beine aufzumachen, wo wir noch einen Input setzen können. Und dadurch kommen wir jetzt auf 3 bis 4 Athletiktrainings, Krafttrainings pro Woche.
Interessanter manchmal Ansatz, ne? Also ist es wirklich
die sind
super.
Dann ja. Sehr kurz gehalten auch ja. Manchmal, dauern dann nur 30 Minuten.
Ja.
oder 20 Minuten, weil man halt auch schon aufgewärmt ist. Du bist vom Spiel jetzt eigentlich müde, aber du haust einfach noch, weiß ich nicht, vier Sätze von Leg, also von Back Squats und dann Rear Foot Elevated zum Beispiel, Single Leg Squat, sodass du nochmal zwei schwere Übungen, wo du auch wirklich Gewicht nehmen und dann theoretisch dann vielleicht sogar ein bisschen Muskelkater davon haben kannst. Weil es die einzige Möglichkeit ist, das während der Saison zu setzen, den Reiz.
Ich finde den Ansatz total spannend, weil mittlerweile es gibt so zwei Bewegungen, würde ich sagen, ne? Die einen, also wie man auch den Trainingsload verteilen möchte. Es gibt einmal die Bewegung, die zum Beispiel vor einem Spiel, sagen wir mal 8 Stunden vorher, morgens Krafttraining macht, einfach auch um zu aktivieren und zu mobilisieren, ist auch sehr interessant. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, was du gerade gesagt hast und was mich natürlich zu der Frage führt. Wenn ihr jetzt quasi sagt, wir wollen noch ein bisschen Intensität reinbekommen, ist dann so, dass du sagst, bei so einem Spiel, ich weiß nicht, wie viele ihr so spielt, es gibt bestimmt Spieler, die spielen halt auch nur so zwischen vielleicht 6 und 8 Minuten, aber es gibt bestimmt noch Spieler, die spielen eine halbe Stunde. Würdest du echt sagen, von der Intensität her ist da noch was drin? Kriegst du normalerweise auch keinen Muskelkater mehr nach dem Spiel, ohne jetzt Krafttraining?
Also es ist auf jeden Fall für mich auch jetzt das erste Mal, dass ich das mache. Und ich find's gut, weil ich eigentlich schon müde und erschöpft bin und ich dann einfach noch das Letzte raushol, was halt drin ist. Aber am Tag danach merke ich keinen Unterschied, weil ich wäre sowieso von den 25, 26 Minuten, was ich da jetzt gespielt habe, so erschöpft, dass ich sage, also ich kann jetzt nicht sagen, oh, diese vier Sätze oder 8 Sätze, was ich dann insgesamt noch für die Beine, haben mich noch viel mehr fertig
Ja,
gemacht.
du bist
Und im
sowieso platt.
Basketball, ja genau, ich bin sowieso platt. Und vom Basketballspiel ist es ja so, manchmal spielst du halt 20 Minuten, manchmal 26. Und es kommt auch auf den Gegner, auf den Spielstil an, wie auslastend das wirklich ist. Und was halt bei uns wirklich sensationell gemacht wird dieses Jahr auch, unser Athletiktrainer lässt uns sehr viel selbst entscheiden. Das heißt, er sagt, da ist ein Fenster, wo wir was machen können. Er gibt nämlich auch diese 8 Stunden Aktivierungsmöglichkeit, gibt er dir auch. Du kannst Also nach dem Shoot-Around kannst du auch mit ihm eine halbe Stunde noch im Weight Room gehen und er macht mit dir die Aktivierung, gibt dir auch die Möglichkeit, nach dem Spiel das zu machen. Dann am Tag danach, wo Regeneration ist, machen wir immer Kraft. Das heißt, er passt das wirklich sehr genau an und geht dann eben auch auf Spieler ein, weil wenn jetzt einer viel mehr von der Bewegung, wie du meinst, überzeugt ist, dass er sagt, er will 8 Stunden vorher aktivieren und nach dem Spiel nichts machen, dann kann er es auch so machen.
Und wichtig
Und
ist nochmal dabei zu betrachten, sorry, dass ich unterbreche, Tommy.
nee, alles gut.
Wichtig ist das auch einfach individuell zu betrachten, denn es gibt Spieler, die sagen, ey, die 8 Stunden vorher, die Aktivierung ist genau das, was ich brauche. Und es gibt Spieler, die sagen, ich möchte mich an dem Spieltag so wenig wie möglich bewegen. Da ist dann
Genau.
quasi so ein bisschen Shootaround, also ein bisschen auf den Korb werfen, alles, was man braucht. Und das sollte man auch individuell betrachten. Das ist ganz wichtig. Ich habe noch einen letzten Themenkomplex, den ich auch noch mal kurz aufrühren wollen würde mit dir. Und zwar so der generelle Konsens. Und da möchte ich jetzt einfach ein Zitat bringen, was ich damals mit Patrick, als er hier saß, als wir es über dich so ein bisschen hatten, war so: Ey, Tommy ist einfach der beste Typ. Und ich habe so ein bisschen rumgeguckt, auch in Social Media und so, und auch ein bisschen so die Kommentarspalten dann gelesen. Und der generelle Konsens ist ja tatsächlich, dass die Leute ja absolut von dir als Mensch auch überzeugt sind, was ja total für dich spricht und bestimmt auch ein ganz tolles Kompliment ist, dass du die Sachen, die du oder wie du sie machst, auch richtig machst. Und in dem Video, wo ich vorhin schon mal angesprochen habe, da hast du einen ganz wichtigen Satz gesagt, und zwar, dass es in jetzt zum Beispiel bei euch im Sport jetzt erstmal gar nicht darum geht, wie sehr oder wie gut du im Basketball bist, sondern wie gut du als Mensch bist. Und ich fand das so eindrücklich. Also dieses Video, ich werde das auch in die Shownotes packen, dass ihr es euch alle mal angucken könnt. Und ich würde einfach voll gerne mit dir kurz noch drüber quatschen, was in diesem Moment, was da so dein Gedankengang dabei war.
Also erstmal vielen Dank. Das freut mich wirklich und es bedeutet mir viel, wenn ich diese Rückmeldung höre. Ich habe das in einem Interview gesagt, weil ich diesen Tweet kurz vorher erst irgendwo gelesen habe. Ich weiß leider nicht mehr, von wem er war, aber da war halt, it's more important to be a better person than a better player. Ja, und das war für mich auch so der Zusammenhang mit einer Führungsperson zu sein. Also du kannst deine Mitspieler nicht abholen, wenn die dich nicht mögen. Du wirst die nicht, wie gesagt, das funktioniert vielleicht über kurze Dauer, aber wenn du kein guter Mensch bist, also ich würde mir nicht von jemandem was sagen lassen wollen, den ich nicht respektiere. Und ich respektiere einfach nur Menschen, wenn ich den anschaue und mir denke, das ist ein guter Mensch, den respektiere ich. Wenn ich merke, das ist ein, also mit dem will ich nicht keine Zeit verbringen und das ist ein Arschloch mehr
Das
oder
ist ein
weniger.
Arsch.
Ja, den, Den respektiere ich auch nicht. Der kann, und auch wenn er noch so gut Basketball spielt oder irgendwas, dann ja, respektiere ich ihn einfach nicht. Und dann ist es für mich schwer, sich von dem was sagen zu lassen. Und so gehe ich eigentlich an die ganzen Sachen heran. Ich weiß auch, dass es andere Beispiele gibt und andere Führungsmöglichkeiten und das ist auch legitim und okay, aber es ist einfach nicht so, wie ich es machen will und wie ich es gut als gut empfinde und deswegen ist das meine Herangehensweise. Auf der anderen Seite will ich jetzt nicht, also ich höre es nicht gern jetzt, dass, wenn das über mich gesagt wird, weil ich mir denke, so, ich will nicht da jetzt draußen stehen und so über sagen, so, ich bin ein guter Mensch, ich habe genauso Fehler, habe Schwächen wie jeder andere. Und ja, es ist halt nur wichtig, dass man es versucht auch auf jeden Fall. Und ja, das versuche ich halt halbwegs. Manchmal
Also,
gelingt es mir besser, manchmal nicht.
Leute, wenn ihr jetzt noch nicht abgeholt seid, und ich bin mir sicher, das seid ihr schon, dann wäre es jetzt auf jeden Fall auch der Moment, wo man einfach mal Tommy auch vielleicht auch folgt, einfach mal auf den Social Media Kanälen, weil das, was du teilst, ist ja auch immer, sind ja nicht nur Sachen so aus dem Spiel, ist auch sowas. Also man kriegt auf jeden Fall ein bisschen was von dir mit. Das finde ich sehr, 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 sehr angenehm. Und vielleicht nochmal ergänzend dazu, was du gesagt hast. Spieler oder auch vielleicht einfach Mitspieler oder Mitstreiter in seinem Sport, irgendwo, wir alle kennen den Fall, du mit Sicherheit auch, dass man irgendwo mal jemanden in seinem, sagen wir mal, Umkreis hatte, im sportlichen Umfeld, wo man echt dachte, ey, das ist ein Arsch. Und der ist vielleicht richtig gut, aber irgendwie bringt mir das nichts. So, weil seinen einzigen Wert, den er hatte, ist, wenn er dann das abliefert. Und wir wissen alle, dass der Sport auch manchmal verrückte Pfade einnimmt. Und wenn das von dem Spieler wegfällt, dann stehen wir vor dem großen Problem. Denn dann kommt die menschliche Komponente dazwischen. Und deswegen, ich glaube, das, was wir heute mitnehmen können, alle, und das sind vielleicht auch die letzten tollen Worte hier zum Abschluss nochmal von der wirklich tollen Podcast-Folge, ist, dass man zuerst bei den Sachen, bei denen man rangeht, nicht nur im Sport, im Beruf, im Alltag, in der Familie, im Studium, wo auch immer, dass man versucht, ein guter Mensch zu sein und dass man versucht, gute Dinge zu tun. Und der Rest kommt dann nach und nach. Und auch wenn das jetzt, wie wir vorhin gesagt haben, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte braucht. Man kommt ans Ziel, aber seid einfach ein guter Mensch dabei. Wow, Tommy, also wir haben eine gute Sache hier produziert, glaube ich, heute gemeinsam. Ich wollte es eigentlich von meinem generellen Themenablauf gar nicht so kommen lassen, aber das ist ja das Geile am Podcast. Es geht manchmal, hat so eine Eigendynamik einfach. Tommy, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ihr habt ja genug zu tun. Dass du hier warst, vielen Dank. Ich
Sehr
freue mich
gerne.
sehr. Und Leute, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Folgt mal Tommy auf Instagram oder auf Twitter oder wo auch immer oder X oder wie es auch immer heißt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche und bis dann. Ciao, Tommy.
Ciao, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.